The way I tried to make the films is to give the viewer enough information so they can feel that they're present, mm-hmm. and yet at the same time make up their own minds what it is they're seeing and hearing. I don't like films that are didactic or condescend toward the viewer. The only safe assumption for me is that the viewer of the film is as smart or as dumb as I am. Sometimes, at least years ago, the word documentary carried the flavor of a prescription that you should watch it because it was good for you. It would improve you in some way or another. And I think I make dramatic narrative movies that can be as funny or as sad or as tragic as so-called normal, regular fiction films. I think it's more a reflection of my interests because I think my movies are more novelistic than they are journalistic. And I'm interested in complexity and ambiguity. Even a film like Tittycut Follies, I don't like simple exposé films. I like to be able to make films that in some way this suggests the enormous complexity of the subject matter.
Jörg Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lukas Wawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
J.E. Thomberg.
Hallo.
Und es gibt ein neues Special, und zwar reden wir endlich mal über Frederick Wiseman. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir uns mal diesem Filmemacher widmen, der ja kürzlich verstorben ist und bei dem ich immer so das Gefühl habe, aber ich weiß gar nicht, das würde mich bei euch mal interessieren, was so euer Gefühl ist zur Popularität von Frederick Wiseman. Weil einerseits habe ich das Gefühl, es ist wahrscheinlich somit der bekannteste Dokumentarfilmer, den es gibt. Und andererseits, wenn ich mir so die Letterboxd-Logs angucke, wenn ich mir so die Rückmeldungen angucke darüber, dass wir ein Special zu dem machen, habe ich auch immer noch so das Gefühl, viele kennen den nicht so richtig oder kennen den vielleicht so, wie ich den kannte, dass sie so wussten, es gibt den. Und auf den großen Festivals läuft auch immer was von ihm. Aber hat man jetzt gerade Lust, sich einen vierstündigen Film anzuschauen über irgendeine Institution? Also das war, ich weiß noch, als ich das erste Mal in Venedig, glaube ich, war und ihn noch nicht kannte. Und da lief, weiß nicht, was das war. Wahrscheinlich war das City Hall oder sowas. Und da war ich nicht so sicher, soll ich mir das anschauen oder nicht. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, er ist ganz wichtig, ganz groß. Man kennt ihn. Und er hat eins der erstaunlichsten Werke der Filmgeschichte. Und andererseits ist er immer noch so im Entdecken befindlich für viele, obwohl ja seine Karriere jetzt dann natürlich zu Ende ist. Wie siehst du das, Lukas?
Ich glaube, das trifft es schon ganz gut. Über Jahre hinweg waren seine Filme oft recht schwer verfügbar. Nur wenige haben es ins deutsche Kino geschafft. In Amerika war er dann irgendwann in den Jahren, in denen wir auch schon über Filme gesprochen haben, so eine Art Bibliotheksfilmemacher. Man hat ihn über so einen Dienst wie Canopy halt irgendwie sehen können.
Canopy habe ich jetzt auch da immer mitgehört im Bezug.
Ja, genau. Und damit assoziiere ich ihn auch. Und ich glaube, es liegt schon auch genauso vor, dass er einerseits jemand ist, der kanonisiert ist, der bei einer Cinephilie angekommen ist, der dort auch als sehr wichtig gilt. Und man findet auch schon in frühen Kritiken, also ich habe im Spiegel zum Beispiel einen Artikel von 1987 eine Beschreibung gelesen, er wäre der wichtigste Dokumentarfilmer der Welt. Ich meine, zwischendurch gab es dann vielleicht andere wahrnehmbare Namen, Michael Moore oder so, vielleicht das exakte Gegenteil von ihm. Aber tendenziell würde ich sagen, wer Dokumentarfilm-Fan ist, der ist tendenziell Fan von, sagen wir so, einem Reportagewesen. Es gibt ja eine eigene Zielgruppe für Dokumentationen und das sind oft so Leute, die auch dann viel so die Sachen auf Art gucken und so. Und das ist er ja nun einfach nicht. Er gibt einem wenig an die Hand. Das Dokumentarphänomen ist ja, die Leute wollen etwas lernen, sie wollen das Gefühl haben, das ist jetzt im weitesten Sinne Infotainment, ich lerne dabei noch was, wenn ich unterhalten werde. Und er ist ja jetzt niemand, der besonders didaktisch ist. Es ist niemand, der sich hinstellt und sagt, ich bringe dir jetzt etwas bei, sondern er sagt, komm mit, wir schauen uns etwas an, zusammen. Und du wirst meine persönliche, subjektive Perspektive darauf erfahren, aber es wird sich nicht so anfühlen. Und gerade wenn man auch die Kritik anschaut in den 80ern, in den 90ern, da sind immer noch große Kritiker, die sehr irritiert sind. Warum erklärt er das nicht besser? Also ich habe noch über Dance, den Ballettfilm von 2010, den er gedreht hat, im Spiegel zum Beispiel auch gelesen. So, warum werden da nicht hier und da mal Infotafeln eingeblendet? Warum wird nicht erklärt, welches Stück das ist? Und ich glaube, diese Schnittmenge zwischen der reinen Erfahrung, dem Experiment und der Experience und andererseits eben diesem Zeigen von Institutionen, das ist ein Zugang, der den meisten Menschen nicht so einfach an die Hand gegeben ist, sondern das ist etwas, an das man sich gewöhnen muss, wo man auch sagen muss, ich bin bereit, so eine dezidiert filmische Erfahrung irgendwie auf mich wirken zu lassen. Ich glaube, Frederick Wiseman ist gleichzeitig groß verankert und im Kanon und für viele immer noch eine Herausforderung.
Mhm. Ja, und das sind ja auch die Reaktionen, mit denen man zum ersten Mal, finde ich, wenn man sich filmkritisch betätigt, auf das Dokumentarische auch so schaut. Also ich erinnere mich da auch dran, dass, glaube ich, so in frühen Pencast-Folgen wir auch immer so gesagt haben, habe ich jetzt irgendwie nicht so viel gelernt über die Sache in dem und dem Dokumentarfilm, wo irgendwie dann doch nicht so viel Erklärung war. Hätte man das nicht noch besser einordnen können oder sowas? Ne? Das ist ja auch heute an den Journalismus auch ganz oft immer diese Forderung, es muss irgendwie besser eingeordnet werden, was wir da sehen. Man kann es nicht einfach nur zeigen, so ungefähr. Ne? Und andererseits erkennt man dann irgendwann, ach so, es gibt noch eine ganz andere Art von Dokumentarfilm. Natürlich ist die dokumentarische Form eh vielfältig, weil man natürlich auch ganz klare fiktionale Elemente zum Beispiel da einbauen kann. Das habe ich dann zum Beispiel, glaube ich, auf der Doc Leipzig, als ich in Leipzig so gewohnt habe, gemerkt, weil da ja Dokumentarfilm auch mit Animationsfilm ja explizit verbunden ist in diesem Festival quasi so. Mittlerweile, genau, findet man natürlich Gefallen daran, dass diese Filme so unklar auf den ersten Blick sind und man selber so ein bisschen sich da drin verorten muss. Das ist ja was, was man irgendwann dann als Kritiker auch gerne mag. Aber er gibt einem ja auch nicht nichts an die Hand. Das ist auch interessant. Er stellt ja nicht einfach nur eine Kamera irgendwo hin und dann läuft da einfach das durch, sondern das ist natürlich ganz klar ausgewählt, was man auch, auch sieht.
Ich finde das so krass. Das Dekontextualisieren wurde ihm sogar vor Gericht mehrfach vorgeworfen. Denn er stand ja mit seinem Debütfilm Titicat Follies direkt vor Gericht und Richter Kellys, der im zentralen Fall da eben mit dran beteiligt war, hatte auch so eine merkliche ästhetische Ablehnung gegenüber diesem Film und sagte, ja, er erklärt ja gar nichts, er lässt das einfach so auf sich wirken und das heißt, er möchte das gar nicht eingeordnet sehen, er möchte uns das nicht verstehen lassen, sondern er möchte da so eine Art Horror irgendwie erschaffen. Und ich glaube, das ist ihm auch von der Kritik auf irgendeiner Weise, ist dieses ästhetische Urteil, das da ein Jurist getroffen hat, noch jahrzehntelang auch an ihm hängen geblieben und Leute waren immer wieder irritiert. Warum zeigst du das einfach nur? Warum erklärst du mir nicht mehr? Das finde ich einfach super faszinierend, weil ich muss sagen, ich fühle mich wahnsinnig wohl in diesen Filmen. Natürlich auch nicht jedem in gleichem Maße, aber ich fühle mich gut dabei, wenn ich mit ihm Dinge betrachte und gerade in irgendwie diesen großen, noch offener angelegten Dokumentationen. Also wenn er zum Beispiel jetzt nicht konkret Meat macht oder wenn er nicht konkret irgendwie Double Handicap irgendwie halt spezifische Formen von körperlichen Behinderungen irgendwie anspricht, sondern wenn er tatsächlich hingeht und sagt, wir schauen uns eine ganze Gemeinde oder einen Ort wie den Central Park an oder so, dann gehe ich gern mit ihm so auf Entdeckungsreise einfach.
Ja, J.E., wie ist denn das bei dir? Weil ich musste so ein bisschen natürlich dran denken, wir haben ja vor kurzem auch mal über Experimentalfilme gesprochen, dass wie heißt jetzt der Regisseur, den ich meine? Der mit den Wolken. James Benning, genau. Dass James Benning, also ich sehe so ein bisschen Frederick Wiseman und James Benning so ein bisschen in so einer Parallelität, weil das beides Leute sind, die so sehr ihren Stiefel durchziehen, die sehr irgendwie immer einen ähnlichen Approach haben, wo man sich immer so fragt, ah, was macht er denn, wo ist er denn diesmal jetzt so ungefähr? Und deswegen würde mich das interessieren, wie ist das bei dir? Hast du eine Beziehung zu Wiseman eigentlich gehabt jetzt vor dieser Folge und wie hast du so auf ihn geschaut?
Ich hatte tatsächlich eine nur relativ geringfügige Beziehung zu Frederick Wiseman. Also ich hatte vorher mal High School gesehen, auch einen relativ frühen Film von ihm, der auch eigentlich eine Institutionsstudie eben ist. Und mehr war ich eigentlich mit ihm nicht vertraut. Ich hatte sein Name ist mir tatsächlich noch, bevor ich Highschool gesehen habe, glaube ich, das erste Mal begegnet in einem Buch von Volker Pandenburg, dem Filmwissenschaftler. Das heißt Ränder des Kinos, Godard, Wiseman, Costa und Benning. Und auch da wird er eben mit James Benning zusammen auch genannt. Da habe ich das erste Mal tatsächlich gesehen, okay, Frederick Wiseman wird anscheinend so als Sonderphänomen begriffen, dass man irgendwie separat von anderen Phänomenen studieren muss. Und er ist mir danach auch als vor allen Dingen sehr in der amerikanischen Cinephilie oder englischsprachigen Cinephilie hochgehaltene Figur begegnet, der dort sehr viel rezipiert wird, der dort extrem viel Textproduktion anschiebt, wenn er mal wieder einen Film veröffentlicht. Das sind Filme, die sich anscheinend gerade für die Tendenzen, die in der amerikanischen Cinephilie und Filmkritik verbreitet sind, sehr anbieten und sehr zur Auseinandersetzung anzuregen scheinen. Das hatte ich mitbekommen. Und ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich in den Podcast reingehe, bin ich eigentlich einem Zwischenstand mittendrin in der Auseinandersetzung mit Wiseman und bin jetzt aber auch schon so dabei, eine gewisse Faszination für die Räume, die diese Filme uns anbieten, nicht nur die Räume, die sie uns zeigen, sondern auch die Räume, die sie uns anbieten, zu entwickeln. Ich habe nämlich häufig bei Wiseman das Gefühl, dass er immer wieder halt ganz viele Interpretationsangebote uns macht, aber auch ganz viele subtile ästhetische Modiwechsel die ganze Zeit durchführt, die man aber sich selber auch erarbeiten muss. Also ich glaube, das macht doch, denke ich, für viele Menschen die Freude an der Auseinandersetzung mit Wiseman-Filmen aus, dass er einem Angebote macht, ohne einen zu zwingen, diese anzunehmen. Das heißt, man hat erstmal so ein Gefühl von einem sehr freien Raum der Auseinandersetzung. Und trotzdem gibt es immer wieder diese Momente, die sich wie Schlüsselmomente anfühlen, an die du dann deine Texte zum Beispiel aufhängen kannst. Und dieses Verhältnis finde ich sehr faszinierend.
Da gibt es unterschiedliche so Formen des Zugangs irgendwie. Und ich finde es, also habe das, glaube ich, noch nie so stark gehabt bei einem Regisseur, den wir hier besprochen haben, dass ich wirklich so dachte, wow, hier geht es jetzt wirklich echt so um Menschheit und um Gesellschaft, wirklich in der ganzen Ausformung irgendwie so. Also einerseits hat es diesen Aspekt von einfach nur, ich weiß noch, dass ich das Wort gehört habe, als meine Mutter das irgendwann das erste Mal gesagt hat, irgendwie, da würde ich gerne mal ein Mäuschen spielen. Das ist ja so irgendwie, das ist irgendwie so das, finde ich, was das auch zusammenfasst. Okay, es gibt einen Ort, es gibt eine Institution, man schaut mal, wie es da ist. Aber durch diese Filme, und wir besprechen jetzt nur 5, da sind so viele Gesichter, so viele Charaktere irgendwie, so viele Prozesse, so viele Dinge, die man sieht. Also es ist wirklich so, man hat wirklich das Gefühl, so hat jemand versucht, Gesellschaft als Ganzes durch die Zeit zu begreifen. Und sein Blick ändert sich auch. Das finde ich auch hier wirklich, glaube ich, auch gewinnbringend, zu gucken, wie ist es am Anfang, wie ist es am Ende, auch wenn es sich natürlich mit jeder Institution so ein bisschen ändert. Aber irgendwie hat man Spaß daran. Irgendwie hat man auch manchmal so eine Langeweile und vielleicht auch eine Wohligkeit. Und manchmal hat man wirklich so eine ganz große Ehrfurcht, finde ich, vor diesem Projekt. Und ich finde es immer erstaunlich, wenn Leute so viel machen und so immer dabei bleiben irgendwie. Und dieses Katalogisieren irgendwie so das, ja, unserer Spezies fast, finde ich irgendwie wirklich erstaunlich hier in diesem Werk. Ja, da müssen wir jetzt mal drüber reden. Lukas, kannst du uns gerne erzählen natürlich, wer das überhaupt ist hier, Frederick Wiseman.
Natürlich, aber ich fange wie immer woanders an. Auf den ersten Blick scheint die bekannteste Kreation des britischen Malers, Bildhauers und Performers Richard Wilson simpel. Für 2050 lässt er einen Ausstellungsraum mit Motoröl fluten, bis die glatte schwarze Oberfläche die höher gelegene Raumhälfte reflektiert und so verdoppelt. Eine Art großer Obsidianspiegel. Was als Teppich auf dem Ozean ganze Ökosysteme vernichtet, wird seiner karzinogenen und entzündbaren Stoffe beraubt und so zum ästhetischen Objekt. Die Wirklichkeit eines Raums als Effekt, die Welt als Reim auf sich selbst. Theorien der Künste haben immer wieder mit der mimetischen Dimension ihres Gegenstands gerungen. Wir denken zuerst an Platon, wie so das Bestehende reproduzieren. Das Kino des amerikanischen Filmemachers Frederick Wiseman erzählt von einer Realität, die sich einmal aufgezeichnet nicht mehr wirklich leugnen lässt. In Law and Order von 1969 filmt er einen Polizisten, der eine Sexarbeiterin wirkt, nur um ihr auf ihre Beschwerde hin im Anschluss entgegenzuwerfen, das hast du dir nur eingebildet. Aber wir haben es gesehen, wir haben einen Mann im Inneren, der unser Auge, aber nicht unbedingt unser Verbündeter ist. Ein kurioser Doppel- und Dreifachagent, letztendlich auf der Seite des Sehens und des Zeigens. Ein Künstler der geordneten Wahrnehmung, der kommentiert, indem er nicht kommentiert. Frederick Wiseman wird am 1. Januar 1930 in Boston, Massachusetts geboren, als Sohn des Anwalts Jacob Leo Wiseman und von Gertrude Leah Kotzen, die immer Schauspielerin werden wollte. Nach seinem Bachelor am Williams College besucht er 3 Jahre die Yale Law School und wird für 2 Jahre in die Armee eingezogen. Während er als Juraprofessor arbeitet, geht er mit seinen Studenten auf Exkursionen, um ihnen die Realität jenseits der Lehrbücher zu zeigen. Eine Keimzelle seines Schaffens. Er interessiert sich für Film und wirkt als Produzent an The Cool World von Shirley Clarke mit. Als seine erste Regiearbeit entsteht, ist er bereits 36 Jahre alt. Dieser Debütfilm, Titicat Follies von 1967, zeigt die schwierigen Zustände für die Insassen im Bridgewater State Hospital in Massachusetts. Der Film wurde lang von staatlicher Zensur zurückgehalten. Die meisten Kopien enden daher mit zwei Texttafeln. Die erste beschreibt eine Auflage des obersten Gerichtshofs des Bundesstaates, der forderte, Wiseman solle eine kurze Erklärung zu den seit den Dreharbeiten am State Hospital vorgenommenen Veränderungen und Verbesserung einfügen. Die zweite Texttafel übernimmt das geforderte Statement im exakten Wortlaut. Bei Vorführungen, so berichtet Carolyn Anderson, Autorin von Documentary Dilemmas, Frederick Wisemans Titicat Follies, lacht das Publikum. Man könnte von malicious compliance sprechen. Im Zusammenspiel neutralisiert der erste Text den zweiten, entlarvt den juristischen Zwang. Gerade durch das vermeintlich reine Darstellen, die exakte Wiedergabe ohne umfassende Veränderung, entsteht ein bissiger Kommentar. Wenn Wiseman unsere Welt widerspiegelt, dann unter einem negativen Vorzeichen. Nicht, weil er nur Finsteres oder Schmerzliches zeigt, sondern weil er Orte wie die Reflexion im Öl vervielfältigt, um eine neue Art von Raum zu erschaffen. Eine hybride Sphäre irgendwo zwischen reiner Beobachtung und abstrakter Idee, zwischen Fakt und Metapher. Wisemans Kino ist ein halb spöttisches, halb liebendes Nachäffen der Zustände, ein Rhythmisieren, Anordnen und Dramatisieren des Vorgefundenen. Er beobachtet, filmt und analysiert vor allem Institutionen. Schulen, Kasernen, Gerichte, Zoos, Schlachtereien, Kaufhäuser, Parks, Galerien, Universitäten, sogar ganze Städte. Dauerhafte, zielgerichtete Einrichtungen oder gar Organisationen, an denen menschliches Leben verwaltet und geordnet wird. Er begriff sie nie als hermetisch verriegelte Zellen oder starre Systeme, sondern als Konstellation von Weltbeziehungen. Er interessiert sich für ihre Schwellen und Übergangsräume, ihre Rituale und Gebräuche, ihre dekorativen Fassaden und ihr Allerheiligstes, für Input und Output, für innere und äußere Verwaltung, für die Geldströme, für den Preis der Dinge, für den Umgang mit dem Individuum, für die Beziehung zwischen Struktur und Einzelperson, für die Anwohner, Angestellten, Verwaltungskräfte und Insassen, für Performances auf und hinter der Bühne, für das Zentrum und die Peripherie und für all den Raum dazwischen, für Flure und Gänge und die Straßen zwischen Gebäuden und Zweigstellen. Manchmal wirkt es, als würde er Blaupausen sammeln, aus denen man unsere Welt neu erbauen kann, wenn sie einmal untergegangen ist. The purpose of a system is what it does. Seine Methode blieb über fast 4 Dutzend Filme nahezu konstant. Er bereitet sich nicht gesondert vor, organisiert sich den Zugang zu einer Institution und filmt den Ort über viele Stunden und Tage hinweg mit einem winzigen Team. In der Regel nahm Wiseman den Sound auf und gab Anweisungen an Kameramann John Davey, der einen Assistenten an seiner Seite hatte. Der Film ist dabei die Recherche. Ich versuche, eine Ernte einzufahren, die ich nicht gesät habe, die vielleicht nicht einmal existiert, erklärt er. Wiseman beschrieb seine Filme als Reaktion auf den Filmdreh. Der Drehprozess ist ein beobachtender, intuitiver. Der analytische Denkprozess beginnt dann im Schnittraum. In manchen Filmen hatte er mehr als 50 Mal so viel Material, wie in den fertigen, oft immer noch sehr umfangreichen Filmen enthalten ist. Eremitisch einsam brütet er oft 6 Monate lang an seinem Schneidetisch oder später vor der Editing-Software. Ein Film hat ein Drehbuch, so ist zumindest die Chronologie vorbestimmt. Aber bei Dokumentarfilmen, so wie ich sie mache, ist es andersherum. Ich schreibe das Drehbuch im Schnittraum. Und tatsächlich, die Filme entwickeln Dramaturgien, sie erzählen Geschichten. Die inneren Konflikte einer Institution werden von Menschen ausgetragen. Manche Filme finden Figuren, andere zumindest Körper als Medium für Ideen. Wiseman ist kein Theoretiker, aber lässt Theoretiker sprechen. Wenn er etwas Raum gibt, dann dem menschlichen Versuch, Phänomene in Sprache zu fassen. Den Diskussionen und Monologen wird besonders viel Zeit eingeräumt. Menschen erklären, erzählen, dichten, drohen, schmeicheln, schimpfen, brabbeln und salbadern sie, kaufen und verkaufen, sie schreien und singen und lachen. Wiseman selbst schweigt. Es gibt keine Voice-Overs und keine Talking-Heads. Wenn es Interviews gibt, dann ist er nicht der Fragende, sondern sie fänden auch ohne ihn statt. Er stellt keine Fragen, er gibt keine Regieanweisungen, er stellt keine Szenen nach. Er gibt allerdings zu, er habe schon mal eine Glühbirne ausgetauscht, weil eine Aufnahme sonst zu dunkel war. Er verdichtet Gespräche so, dass aus 1,5-stündigen Meetings eine Szene von 10 Minuten wird. Er gräbt Seitenarme und baut Dämme für den Fluss der Zeit. Kritiker nennen ihn vieles Vor allem ein Dokumentarfilmer, er nennt sich eigentlich immer etwas anderes. Über Begriffe wie Cinema Verité oder Direct Cinema spottet der ewig verschmitzte Kämpfer. Selbst Documentaries lässt er nur manchmal gelten. Manchmal sprach er von Reality Fictions, gelegentlich auch von Epic Poems. Man stelle sich eine Welt vor, deren Kultur sich nicht aus der Iliad und der Odyssee, aus Virgils Aeneas und Beowulf speist, sondern aus The Garden, Canal Zone und Multi-Hentai Capt. Wiseman hebt seine eigene Subjektivität und die Kontingenz seiner Bilder hervor. Er betont die poetische, dichterische, dramatische Dimension seines Werks. Auch die New York Times titelte 2020 What if the great American novelist doesn't write novels? Es fällt nicht schwer, sich Wiseman als den großen Chronisten der Nation ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorzustellen. In den Filmen selbst findet er, egal wohin es ihn mit seiner Kamera zieht, andere Künste, Theatergruppen und Tanzaufführungen, Konzerte und Lesungen. Jedes Medium spiegelt das andere wider. Ein Film ist wie ein Theaterstück, ein Gemälde wie ein Roman, ein Tanz wie ein Film und so weiter. Entdeckt Warten auf Godot im Sozialamt, Shakespeare im Park und einen Captain Ahab, also eine tragische Figur jenseits des Aristokratischen, in jedem Menschen, der lebt und strebt. Das von Hannes Brühwiler herausgegebene Buch über Wiseman trägt nicht umsonst den Titel Das Schauspiel der Gesellschaft. Wiseman fand seine Inspiration oft in der Literatur oder im Theater, er inszenierte selbst Bühnenstücke, etwa eine Variante seines Films La Dernière Lettre von 2002. Ionescos Aufsätze über Dramaturgie handeln für ihn eigentlich von Filmediting und ausgerechnet die Briefwechsel zwischen Gustave Flaubert und Georges Sand nennt er das beste Lehrbuch für den Filmschnitt und das schreibt Flaubert wahrscheinlich ganz im Sinne Wisemans: Ich beschränke mich darauf, die Dinge so darzustellen, wie ich sie sehe, auszudrücken, was mir als das Wahre erscheint. Die Folgen kann ich nicht abwenden, Reiche oder Arme, Sieger oder Besiegte, ich lasse nichts von dem gelten. Ich will weder Liebe noch Hass, noch Mitleid, noch Zorn. Mit der Sympathie ist es etwas anderes. Davon kann man nie genug haben. Die Reaktionäre werden übrigens noch weniger geschont werden als die anderen, denn sie erscheinen mir schuldiger. Wiseman findet Sympathie noch für den Teufel und für seine größten Feinde. Das heißt nicht, dass er ihre Schuld nicht sieht, dass er nicht den Schrecken des sadistischen Wärters oder des rassistischen Cops erkennt, nicht die Verantwortung des manipulativen Verkäufers oder des tumpen Military Recruiters. Aber er weiß um ihre Funktion, um die Ordnung, die sie umgibt, kennt die Zwänge der Zwangskräfte und die Ängste der Angstmacher. Helden sind bei ihm oft jene, die die Grenzen des Möglichen hinterfragen, während Feigheit den Horizont verengt. Die Menschen lassen sich von ihm filmen, weil sie ihre eigene Perspektive für die Welt halten. Er selbst sieht eine Kombination von Indifferenz und Narzissmus am Werk. Die Komplexität der Welt ist kein Persilschein, der politisches Handeln unmöglich macht und alle Moralfragen relativiert, sondern das unabwendbar Menschliche. Unsere innere Zerrissenheit, die Schlachten in unseren Herzen und Köpfen, bringt Gewalt und Hass hervor, aber auch Kunst, Liebe und Wahrheit. Wiseman entdeckt in jeder Institution einen Mikrokosmos, macht überall, wie Nick Pinkerton schrieb, das Kleingedruckte der Gesellschaft sichtbar. Oder wie Haskell Wexler in Film Quarterly beschreibt, it strips society to the relationship of forces. Flaubert fragt in seinen Briefen auch, ist es nicht Zeit, die Gerechtigkeit in die Kunst einzuführen? Die Unparteilichkeit der Schilderung würde dann der Majestät des Gesetzes gleichkommen und der Exaktheit der Wissenschaft. Und wie es im Nachruf in der Zeit über Wiseman hieß, eine Art wissenschaftlicher Neugier trieb ihn auch beim Filmmachen immer an. Und in Ex Libris von 2017 sagt ausgerechnet Richard Dawkins, Science is the poetry of reality. Wiseman versteht besser als die meisten, dass sich gefilmte Realität in Metaphern verwandelt, dass ein Close-up von einem Gesicht mehr als Auge, Mund und Nase ist. Er weiß um Metonyme, um die Dialektik der Montage, um den Bedeutungsüberschuss jedes einzelnen Bildes. Er weiß, wann Einstellungen Verse und Strophen bilden, wie die Aufnahmen eines Walzers in einen Daktylus verwandelt wird. Meist hält seine Kamera Abstand, gerade später in seiner Karriere, aber sein Werk ist eher von Tendenzen, denn von eisernen Regeln bestimmt. Er benutzt Schwenks und Close-ups, gerade in frühen Filmen auch Zooms und Matchcuts. Manchmal werden die überwiegend statischen Bilder von kleinen Fahrten aufgebrochen. Seine Schnitte sind eilig, wenn die Kamera durch die Gänge oder Straßen streift und sich Einstellung für Einstellung vorantastet auf der Suche nach einem Thema und mehr als geduldig, minutenlang verharrend, wenn er eine Ansprache, einen Vortrag oder einen Austausch entdeckt, in dem sich die Welt entblättert. Wiseman ist kein Aktivist und eigentlich auch kein Enthüllungsjournalist, sondern ein Dichter des Realen. Trotzdem, oder gerade deswegen spielen die Schrecken der amerikanischen Geschichte, Armut, Rassismus, Migration und marginalisierte Gesellschaftsgruppen, Konformitätsdruck, der Wert nichtmenschlichen Lebens und andere drängende Gegenwartsfragen durchgängig eine große Rolle. Verschiedene Aufsätze vergleichen seine Machtanalyse mit der von Michel Foucault, selbst in Aspen oder im Kaufhaus spielt die Möglichkeit zur Überwachung und zur Strafe eine Rolle. Zwischen 1967 und 2023 dreht er 47 Filme, fast einen pro Jahr, darunter auch 3 Spielfilmprojekte. Seine Filme laufen auf den großen Festivals, er gewinnt Emmys und einige kleine Preise, erhält aber vor allem ab 2014 Preise für sein Lebenswerk wie den Ehrenoscar, den er im selben Jahr wie Jackie Chan erhält. Er wirft sich in seine Karriere mit der Energie eines Spätankömmlings, schließt sein Schaffen mit seinem Leben kurz. Privatfaszinationen werden umgehend zu neuen Projekten. 1955 heiratet er Zipporah Bagshaw, die er während seiner Zeit in Yale trifft. Das Paar ist bis zu ihrem Tod im Jahr 2021 65 Jahre lang verheiratet. Sie haben 2 Söhne. Auch seine 1971 gegründete Produktionsfirma Zipporah Films trägt ihren Namen. Frederick Wiseman selbst stirbt am 16. Februar 2026 in Cambridge, Massachusetts, im Alter von 96 Jahren. Flaubert grübelt weiter. Welche Form muss man wählen, um bisweilen seine Meinung über die Dinge dieser Welt zu sagen, ohne Gefahr zu laufen, später für einen Dummkopf zu gelten? Das ist ein schweres Problem. Mir scheint es das Beste, diese Dinge, die einen erbittern, ganz schlicht zu schildern. Sezieren ist eine Rache. Poetischer Realismus, realistische Poesie, utopischer Pragmatismus, pragmatische Utopie, Zorn der Beschreibungsfähigkeit, der Form wird. Frederick Wiseman war immer skeptisch, ob Filme die Welt ändern können. Sozialen Fortschritt können wir daran messen, ob meine Filme in 100 Jahren zu Komödien werden, erklärt er in einem Interview. Hinterlässt uns mit der Aufgabe, die Dinge ernst zu nehmen und trotzdem über sie zu lachen. Wisemans Spiegelung der Welt ist im Gegensatz zu denen von Robert Wilson ganz ohne Frage brennbar. Die Welt spiegelt in den glatten Schlicken des Öls, schwarz und schön, gleichzeitig unausweichlich und mit einer einzigen Handbewegung verwischt. Ein Funke und sie fängt Feuer. Und ich freue mich jetzt sehr, mit euch über die 5 Filme zu sprechen.
Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Danke für diese tolle, tolle Einführung. Es ist ganz interessant, du hast ja gerade jetzt so die letzten oder so das Ende von Wisemans Leben und dass da so eine irgendwie so ein ja, eine Idee für die Nachwelt irgendwie drin ist. Also vielleicht werden diese Filme dann irgendwann satirisch wirken. Und ich habe jetzt gerade, es war gestern, die Aufzeichnung bei Geister gemacht zum Phaidon von Platon, wo Sokrates ja auch stirbt. Und deswegen auch gerade bin ich noch in diesem Modus irgendwie, wo Sokrates auch nochmal sagt, ihr müsst dann weiter darüber nachdenken, über dieses Konzept der Ideen, wenn ich hier den Schillingsbecher irgendwie so getrunken habe. Also ja, wer weiß, vielleicht wird Wiseman auch nochmal irgendwann so eine große Stellung in unserem Denken einnehmen.
Ja. Zumindest im Dokumentarfilmbereich tut er das ja schon. Also wer jetzt gerade auf ein großes, vielleicht ein internationales Filmfestival geht, der wird sofort Dutzende von Nachahmern finden. Also ich denke zum Beispiel auch, und ich meine, da wurde es ja auch offen zugegeben, zum Beispiel an Philipp Dörings Palliativstation, der jetzt sehr präsent war in
Herr
der Diskussion.
Herr Bachmann und seine Klasse, musste ich dran denken. Auch so, ne?
Total, ich finde auch, oder sowas wie Der unsichtbare Zoo von Romuald Kamaka oder so, da dachte ich auch so, okay, das ist in Teilen ja einfach nochmal Zoo von Wiseman. Und ich meine, er hat ja auch super viele Spielfilme inspiriert, also zum Beispiel Full Metal Jacket, da hat sich Kubrick vorher Basic Training ausgeliehen. Titicat Follies wurde am Set von One Flew Over the Cuckoo's Nest vom ganzen Team geschaut, also ich glaube, er ist tiefer in der Welt, als wir das wahrnehmen.
Ah, das ist ja spannend, okay. Also, dass die natürlich den dann schon als Inspiration gesehen haben und das schon fiktionalisiert haben, ja. J.E., gibt es noch irgendwas, was du uns sagen willst, bevor wir, was wir vielleicht im Kopf behalten können zu Wiseman oder was dich jetzt interessiert hat, bevor wir uns jetzt hier den Film widmen?
Ich war tatsächlich ein wenig irritiert über Teile der Rezeption von Frederick Wisemans Arbeit. Zum Beispiel habe ich mir die beiden Reden angeschaut von Don Cheadle und Ben Kingsley, bevor er dann den Ehren-Oscar angenommen hat. Und ich wunderte mich doch sehr über einige Formulierungen und wo sie das tatsächlich aus seinen Filmen abgelesen haben. Also natürlich ist das bei solchen Veranstaltungen dann auch teilweise irgendwie leere, gutierbare, konsumierbare Rhetorik. Aber mich wundert es schon, Filme wie die von Frederick Wiseman, wie Ben Kingsley es dann zum Beispiel tut, als pure Information zu beschreiben, wenn einerseits derjenige im Publikum sitzt, der selbst in Interviews absolut dieser These widersprechen würde und andererseits, wenn man sich die Filme anschaut, kann man auch aus den Filmen selbst eigentlich wunderbar ablesen, dass das genau eben nicht seine Intention ist. Natürlich spielt er mit dem Wirklichkeitseffekt, den das Kino immer hat, aber er weiß, dass es ein Effekt ist, den er selber durch seine Entscheidungen herstellt. Und ich glaube, dass das eigentlich der zentrale Punkt ist, mit dem man sich hier beschäftigen kann, mit der Frage, wie wird Wirklichkeit hergestellt? Wie begreifen wir Wirklichkeit durch Bilder? Ich glaube, das ist etwas, eine Frage, die sich durch alle Frederick Wiseman-Filme durchzieht eigentlich, die da auch immer wieder teilweise explizit aufgegriffen wird, aber teilweise auch implizit aufgegriffen wird. Und das fand ich halt, also einerseits von der Rezeptionsseite her teilweise dann eben irritierend und andererseits finde ich aber auch, dass die Filme von Frederick Wiseman dazu taugen, sich mit den grundlegendsten Dingen unserer Welt und unserer Wahrnehmung zu beschäftigen. Und sie tun das auf eine Art und Weise, die nicht direkt sichtbar ist. Denn diese Bilder wirken teilweise zuerst relativ unauffällig, wenn man dann aber genau und laden dann aber durch bestimmte Dinge, die in ihnen passieren, dazu ein, genauer hinzuschauen. Und dann sieht man erst eigentlich ihre Mehrdimensionalität. Und dieses Arbeiten an den Filmen, während man sie sieht, fand ich eine ganz faszinierende Erfahrung. Und ich glaube, darüber kann man auf jeden Fall auch gut sprechen, wie man sie, wie hier dazu eingeladen wird, sich mit den grundlegendsten Dingen zu beschäftigen, ohne dass man das direkt in eine groß sichtbare, pathetische Geste verwandeln muss.
Ja, ich fand es witzig, die zu schauen, weil du einerseits so denkst, irgendwie sind die schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Man sitzt viel in Räumen, es wird viel geredet, es geht viel um Institutionen und andererseits sind sie dann aber doch nicht so, also sind sie doch nicht so erwartbar, weil man selber auch, finde ich, beim Schauen, das ist vielleicht auch tatsächlich ein bisschen wie beim Experimentalkino, weil man dem ja schon auch ausgesetzt wird, so ein bisschen seine Haltung dann doch manchmal verändert und sich manchmal denkt, ah ja, jetzt bin ich trotzdem irgendwie, also jetzt sehe ich trotzdem den Punkt, den eine Person macht, die jetzt die Institution darstellt, die ich aber eigentlich für kritisierenswert halte oder sowas. Ne? Also man fühlt auch manchmal so, bei Titikat Follies wahrscheinlich noch am wenigsten, mit beiden Seiten der Medaille manchmal auch so mit und dadurch ergibt sich natürlich ein ganz komplexes Bild einfach von gesellschaftlichen Institutionen. Wer ist hier der Handlanger? Wie funktionieren diese Abläufe und warum? Also ich finde auch, dass man natürlich dazu getrieben wird, auf so eine abstraktere Ebene einfach zu schauen, weil es hier um Institutionen geht. Aber gerade das Menschliche überrascht einen dann manchmal doch auch stark, finde ich, die Eigenheiten, wie Leute sprechen, wie sie für sich kämpfen, wie sie ihren Punkt machen. Ich glaube übrigens auch, weil das natürlich alles Amis sind, reden die auch nochmal anders, als wenn man es in Deutschland jetzt machen würde oder sowas. Also ich finde, weiß ich auch nicht, das sind ja alles keine Schauspieler, manchmal hat man das Gefühl, dass man richtig so Rollen oder Stars hier zuschaut.
100%. Ich dachte bei Welfare zum Beispiel echt die ganze Zeit, oh, da ist jetzt auch wieder so ein tragischer King Lear irgendwie, der so vor sich hin brabbelt und keiner irgendwie sagt irgendwas dazu, aber diese Leute haben wirklich so ihre Monologe und erzählen so oft ihr Leben und alles, was sie tief im Innersten fühlen. Also dieses Goffman, wir spielen alle Theater, das ist ja auch irgendwie ein Klischee, aber es fühlt sich manchmal wirklich so an, vor allen Dingen, weil es dann auch so krass um Sprachrhythmen geht. Also gleich, wenn wir in Titikat Follies als erstes einsteigen, da hast du ja wirklich super faszinierende Metriken und Bewegungen nach unten und nach oben der Sprache. Aber ich finde auch einfach, Wiseman ist immer in der Lage, aus diesen Sachen ganz simpeln Lacher zu bekommen. Also ich muss zum Beispiel an eine Szene aus Central Park denken, wo jemand erst lange eine Rede hält und dann gibt's einen kleinen Zoom raus und wir stellen fest, er hält diese doch sehr salbungsvolle Rede die ganze Zeit vor einem Pterodaktyl bestehend aus Ballons, der ihn ja jetzt in den Himmel steigen lässt. Und solche Momente sind dauernd da. Also und ich finde auch, ja, Titikat Follies ist vielleicht einer der Filme am ehesten, der sich auch anfühlt wie so ein Enthüllungsvideo. Also ich fand das auch ganz spannend, bei dem jetzt zu recherchieren, weil man findet auf YouTube zum Beispiel auch wirklich so Videos, die den wie so Creepypasta so zusammenfassen, so dieses verbotene Video enthält wirklich schreckliche Dinge über Irrenhäuser und sowas. Also das ist so einer der Filme, der am nacktesten halt vielleicht den Schrecken eines Orts herausstellt. Aber schon bei so einem Film wie Law and Order, zwei Filme später, haben wir die Polizisten auch irgendwie in sinnvollen, in Gesellschaft, in zivilisationsstiftenden Aufgaben oder als Grübler, die sich fragen, ob sie nicht doch zu anderen Stationen gehen sollten, damit sie besser ihre Familien ernähren können. Und ich finde das Besondere, dass ich ihm seine Ambivalenz immer abkaufe. Wisst ihr, wir haben ja auch schon oft manchmal so eine Form von Ambivalenz, von Vielschichtigkeit, vor allen Dingen von Argumenten für alle Seiten, die sich anfühlt wie ein Heischen um eben genau das. Als würde man sagen so, ja, wir haben alle gelernt, man soll beide Seiten stark machen. Und ich finde, man merkt es schon, wenn das ohne Aufrichtigkeit getan wird. Wenn jetzt einer ein Argument stark macht, an das er überhaupt nicht glaubt und das er nur so alibimäßig hochpropft. Und ich glaube Wiseman schon, dass er irgendeine Form von Empathie mit diesen Leuten hat. Und ich fand bei Metzoller Seitz ganz schön geschrieben, der gesagt hat, wir schauen mit Frederick Wiseman auf Leute und sehen uns selbst. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Spiegeln, das ich auch betont habe, dass es schon um das Allgemeine, um das Universelle geht in jedem spezifischen Fall. Also, dass wir von jedem Mensch seine allgemeine Menschlichkeit anerkennen können, ohne dass sich das wie so ein Allgemeinplatz anfühlt, sondern ich glaube, das ist ein Kino, das schon auch einen sehr tief gefühlten und praktizierten Humanismus in sich trägt.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, lass uns doch mal über diese Filme reden. Wir haben uns, es ist ja gar nicht so einfach, ja, bei Wiseman sich zu überlegen, worüber redet man da jetzt eigentlich? Und es ist ja auch so ein bisschen die Sache, will man jetzt die wichtigen Stationen durchmachen oder Themen, die einen irgendwie so interessieren? Wir haben ja auch immer so ein bisschen diesen Ansatz, dass wir einen historischen Abriss machen wollen. Deswegen sind wir jetzt bei denen hier gelandet. Also Titicat Follies, ne, der erste. Dann Welfare, also Titicat Follies ist von 67, Welfare von 75. Welfare gilt immer so ein bisschen als einer seiner besten. Und das ist, glaube ich, auch der mit auf Letterboxd so die beste Bewertung hat. Dann wollte ich unbedingt Missile drin haben von 1988, weil wir ja schon über den, jetzt heute fallen mir die Titel nicht ein, House of Dynamite gesprochen hatten, ja, wo da ja auch immer so ein bisschen vorkam. Und natürlich eine Dr. Seltsam, aber Missile quasi dokumentarische Film dessen. Und wir natürlich gerade, hat man auch schon wieder halb vergessen, es ist so krass irgendwie mit dieser internationalen Weltlage. Ich wollte natürlich, als wir die Folge geplant haben, hatte ja gerade Donald Trump gedroht, das iranische Volk auszulöschen auf Truth Social, ne? Und da war das ja auch nochmal ein starkes Thema, diese Drohung anscheinend jetzt in der Form wieder vom Tisch, auch wenn der Krieg natürlich andauert. Dann dachte ich, es wäre mir wichtig, dass wir nochmal einen Film drin haben, der nicht direkt eine Institution zeigt, sondern eher einen Ort. Man hätte auch Central Park zum Beispiel nehmen können. Aber da haben wir Belfast, Maine reingenommen. Bin ich auch ganz glücklich drüber, jetzt, wo ich ihn gesehen habe, muss ich sagen. Und dann einen der späten Filme. Und da haben wir Ex Libris reingenommen. Weil wir Ex Libris genommen haben, und das ist ja auch nochmal eine andere Institution, hätte man zum Beispiel auch natürlich City Hall machen können, aber das hatten wir natürlich auch bei Welfare so ein bisschen. Also, ne, das ist so ein bisschen, da muss man ein bisschen abwägen. Aber deswegen habe ich dann gedacht, dann machen wir nicht auch noch Central Park, weil dann haben wir da irgendwie doppelt New York und deswegen, das mit Belfast, Maine war ganz gut. Also, das sind die Filme, über die wir jetzt reden werden. Und daran lässt sich dann doch auch ganz cool so der Institutionenblick von Frederick Wiseman dann doch aufzeigen, finde ich, an diesen Film. Und genau, ihr könnt das da draußen hören, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/katz, denn genau einmal im Monat kommt hier so eine Special-Folge anstelle einer normalen Folge. Genau, dann kann man jetzt hier weiterhören. Wenn ihr das schon macht, dann geht's ja jetzt hier sowieso weiter.